Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Schule wieder begonnen. Der Ernst des Lebens. Wir achten darauf, dass unsere Kinder etwas lernen, einen guten Schulabschluss machen, damit sie dann irgendwann eine gute Berufsausbildung machen können. Und auch im Erwachsenenalter hört es nicht auf. Da sind Fort- und Weiterbildungen und. Denn wir alle wissen ja, wenn jemand in dieser Welt eine wichtige und verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen will, muss er dazu die nötigen Fähigkeiten haben. Und die muss er auch durch entsprechende Zeugnisse nachweisen können. Und desto mehr Fähigkeiten jemand hat, desto mehr Verantwortung er trägt, desto mehr ist er in der Lage, in der Welt etwas zu bewegen, seine Umwelt zu verändern. Bei Gott ist es ganz anders. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, mit ihm gehen, bekommen wir eine Aufgabe, die ungeheuer wichtig ist für die Menschen und durch die viel mehr verändert wird, als durch irgendein Gesetz, das ein Regierender erlässt. Vor fast 2000 Jahren stand ein Mann auf irgendeinem Berg im Nahen Osten und sprach zu einem Haufen bunt zusammengewürfelter Männer darüber. Und die Menschen, zu denen er sprach, das waren keine Nobelpreisträger und Wirtschaftsbosse, keine Universitätsprofessoren und Politiker, die nach unserer Vorstellung wenigstens etwas hätten bewegen können. Nein, es waren einfache Menschen. Und umso erstaunlicher klingt es, was dieser Mann, nämlich Jesus, zu ihnen gesagt hat. Ich lese Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Stellt euch diese Situation doch einmal vor. Das waren wirklich einfache Männer, wie man auch heute zu sagen pflegt, zu denen Jesus da gesprochen hat. Fischer und vielleicht ein paar Handwerker. Und sie waren auch erst eine kurze Zeit mit Jesus zusammen. Also keine alten Hasen, die schon alles ganz genau wussten. Ganz im Gegenteil. Sie hatten sich darauf eingelassen, Jesus zu folgen und keiner von ihnen wusste, was noch alles da auf sie zukommen würde. Sie waren keine geistlichen Glanzlichter, hatten die Schriften nicht studiert, nichts Besonderes geleistet. Und trotzdem redete Jesus so mit ihnen. Und das, was Jesus da zu ihnen gesagt hat, das ist auch heute hier in Andernach für uns wichtig. Ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Das ist eine klare Aussage. Da war kein, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr vielleicht mal ein bisschen Salz und Licht seid? Werdet ihr bereit, daran zu arbeiten, dass man euch für eine solche Aufgabe gebrauchen kann? Wenn ihr euch bemüht und dies oder jenes noch lernt, dann wäre das möglich. Nein, Jesus sagt, ihr seid. Wie muss das bei den Jüngern angekommen sein? Um das zu verstehen, möchte ich erstmal einen kleinen Exkurs in die Bedeutung von Salz, aber auch von Licht machen. Ohne Licht kann auf dieser Welt nichts wachsen. Nichts gedeiht im Dunkeln. Und auch für uns Menschen ist Licht lebensnotwendig. Für uns heute ist es selbstverständlich, Licht zu haben. Wenn ich abends nach Hause komme, geht bereits ein Licht vorm Haus an, ohne dass ich irgendetwas tue. Obwohl es durch die Straßenlaternen auch nicht ganz dunkel wäre. Ich finde das schön. Meine Wohnung ist schnell hell erleuchtet, einfach ein Knopfdruck auf den Schalter. Wirkliche Dunkelheit, Finsternis kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Vor ein paar Jahren hatten wir in Ettringen einen absoluten Stromausfall. Da war die Lucia noch relativ klein. Es war stockfinster, nichts ging mehr. Und dann kamen die beiden, meine Schwiegertochter und die Lucienne, ziemlich verschreckt zu mir. Besonders die Kleine war total verschreckt. Und sie waren ziemlich froh, dass ich bereits Kerzen ausgegraben hatte und ein wenig Licht im Zimmer hatte. Das war dann nicht mehr so unheimlich. In der damaligen Zeit war das anders. Die Nächte waren stockfinster, wenn der Mond nicht schien. Und die Öllampen wurden nur angezündet, wenn man sie wirklich brauchte, denn es war kostbar und teuer. Auch Salz. Es gehört wie auch zu den Hauptbedürfnissen des menschlichen Lebens, auch wenn uns das gar nicht immer so bewusst ist. Denn Salz ist heute ein fast allgegenwärtiges Gewürz. Ist jemand da, der überhaupt kein Salz zu Hause hat in der Küche? Also mir geht das nie lange aus und wenn, dann wird das schnell wieder aufgefüllt. Wir denken eigentlich nicht mehr darüber nach. Und es ist wahrscheinlich auch für uns deswegen gar nicht mehr so lebenswichtig, so teuer und wertvoll, wie es zur Zeit Jesu war. Bei uns ist es in solchen Mengen zu haben und so billig, dass man schon aufpassen muss, nicht zu viel Salz zu essen. Daher ist es ein bisschen schwierig, diese Aussage zu verstehen, ohne den Hintergrund von damals zu kennen. Wie gesagt, Salz war lebensnotwendig und ein täglicher Gebrauchsartikel, den man nicht nur zum Würzen von Speisen brauchte. Salz hat auch eine reinigende und haltbar machende Wirkung und wurde darum vor allem zum Reinigen und Konservieren von Nahrungsmitteln benutzt. Es gab weder Gefriertruhen noch Kühlschränke. Ich kann mich noch erinnern, als Kind auf dem Bauernhof, dass da auch vieles gepökelt wurde, was heutzutage in die Gefriertruhe wandert. Sorgsam gepökeltes Fleisch war aber nahezu unbegrenzt haltbar. Bereits im Alten Testament hat Salz eine Bedeutung und wurde dem Bereich Gottes zugeordnet. Dahinter steht der Gedanke, was mit Salz bestreut wird, vergeht und verwest nicht. Und die Juden hatten die Vorstellung, dass im Salz eine lebenserhaltende und bewahrende Kraft steckt. Deshalb wurden in jener Zeit auch neugeborene Kinder mit Salz abgerieben. Einerseits sicherlich wegen der guten reinigenden Wirkung des Salzes, aber auch vor allem auch als symbolische Handlung, in der eben diese Vorstellung zum Tragen kam. Wir begegnen diesem Gedanken auch bei den Opfervorschriften im Alten Testament. Beim Opfer durfte kein Salz fehlen. Das lesen wir in 3. Mose. Da steht, jedes Speiseopfer sollst du salzen und deinem Speiseopfer sollst du das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen. Damit sollte aber nicht nur sichtbar gemacht werden, dass solch ein gesalztes Opfer Leben vor Gott bewahrt, sondern auch, dass es mit Gott verbindet. Wenn wir all das bedenken, merken wir, wie viel hinter diesem kurzen Satz steckt, ihr seid das Salz des Lebens. Ihr seid das Salz der Erde. Entschuldigung. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das hört sich jetzt schon ganz anders an. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Jünger diese Sätze aufgenommen haben. Was hat er gesagt? Wir? Also auch ich? Wie soll das denn gehen? Das kann ich doch gar nicht. Da kann Jesus aber nicht mich meinen. Wie geht es uns, wie geht es dir heute Morgen, wenn du diese Sätze hörst? Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Zuckst du vielleicht ein bisschen zusammen bei dieser Feststellung oder fühlst dich unter Druck gesetzt? Vielleicht hast du auch deinen Nachbarn angeguckt und gedacht, naja, vielleicht der, aber ich doch nicht. Ich habe ja gar nicht die Voraussetzungen. Wie soll ich denn das machen? Was soll ich denn tun? Vielleicht hören wir auch aus diesen Sätzen heraus, dass wir in die Gänge kommen sollen. Aber wenn wir genau hinhören, hat Jesus das nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr seid. Das ist eine Feststellung. Denken wir nochmal daran, zu wem und in welcher Situation Jesus diese Sätze gesagt hat. Die Jünger waren ganz einfache Menschen, die am Anfang ihres Lebens mit ihm standen. So ganz frische Christen. Und genauso wie diese Feststellung den Jüngern galt, so gelten diese Worte auch heute für uns. Wir sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Nicht, weil wir so tolle, so gute, so erfahrene oder gebildete Christen sind. Wir sind, weil Gott uns so sieht. Und dabei ist es ganz gleich, ob wir seit 40 Jahren oder seit 3 Wochen mit Jesus gehen. Wer sich auf Jesus einlässt und ihm vertraut, wer ihm nachfolgt, ist Salz und Licht der Erde. Ab sofort. Das heißt, aus der Gemeinschaft mit Jesus wird mir diese Eigenschaft zuteil. Als Christ bin ich Salz und verändere meine Umwelt, sei denn ich bleibe im Salztopf. Als Christ bin ich Licht und werde wahrgenommen. Etwas anderes gibt es nicht, es sei denn, ich stelle mein Licht im wahrsten Sinne des Wortes unter den Scheffel. Aber so etwas, sagt Jesus, ist ja völlig abstrus. Und eigentlich unmöglich. Ebenso wie das Salz seine Würze verliert. Salz ist deswegen Salz, weil es eben salzig ist. Mit Jesus zu leben, das verändert Menschen. Und es kann nicht ohne Auswirkung bleiben. Wie schnell wird ein komplett dunkler Raum hell, wenn auch nur eine Kerze leuchtet? Wir würden das sehen, wenn wir alles abdunkeln, denn hier brennt ja eine Kerze. Und manchmal reicht noch eine Prise Salz, um aus einem faden Gericht eine leckere Mahlzeit zu machen. Da, wo wir als Christen leben, da wird sich das auch auf die Menschen um uns herum auswirken. Da bedarf es keiner besonderen Ausbildung. Wir brauchen keine speziellen theologischen Kenntnisse. Es reicht, wenn wir dicht an Jesus bleiben und das tun, was er uns zeigt. Dann werden die Menschen um uns herum vielleicht neugierig, wenn sie an uns sehen, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben. Wenn sie durch uns herzliche Gemeinschaft erfahren, bedingungslos angenommen zu werden. Wenn Vergebung über der Rache, über der Vergeltung steht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, heißt also, nicht mehr und nicht weniger als das weiterzugeben, was wir durch das Leben mit Jesus erfahren. Dann können andere Menschen sich vielleicht auch auf Jesus einlassen, sich ihm anvertrauen und dadurch gerettet werden, ewiges Leben haben. Denn das ist es ja, was uns die Bibel verspricht. Was wir glauben, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nun steht da aber auch, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ist das jetzt der Haken an der Sache, dass müssen wir jetzt vielleicht doch die Befürchtung haben, den Anforderungen, die Jesus stellt, nicht gerecht zu werden, nicht gut genug zu sein? Physikalisch ist es unmöglich, dass reines Salz salzlos wird. Das geht nicht. Auch hier ist es also wieder so, dass wir die Aussage Jesu erst richtig verstehen können, wenn wir einen Blick in die damalige Zeit werfen. Die Israeliten hatten damals kein solch reines Salz, wie wir das haben. Das Salz, von dem hier die Rede ist, wurde wahrscheinlich in der Gegend vom Toten Meer gewonnen. Und darum enthielt es neben dem Salz noch Pflanzenreste und andere Bestandteile wie Kalk und Magnesium. Wenn man das Salz zu lange lagerte, konnte es durchaus geschehen, dass es einen faden Beigeschmack bekam durch diese anderen Substanzen. Deshalb achtete man darauf, das Salz so schnell wie möglich zu verbrauchen. Und zudem war es möglich, dass, wenn man das Salz nicht richtig lagerte, zu feucht lagerte, dass durch die Feuchtigkeit das reine Salz ausgeschwemmt wurde. Und die Reste waren dann wirklich unbrauchbar. Und die verwendete man tatsächlich als Belag für Wege und Straßen, über dann später Menschen hinweggingen. Und so ist das auch zu verstehen, dieses Bild, das Jesus hier verwendet. Und damit wird das auch ein bisschen verständlicher. Nun, wirkliches Salz kann also nicht salzlos werden. Aber wie ist das bei uns Christen? Ist es da nicht vielleicht doch möglich? Es geht hier gar nicht um dieses persönliche Versagen. Also mal wieder nicht die richtigen Worte gefunden zu haben im Gespräch mit anderen Menschen. Geschwiegen, als ich hätte reden sollen. Oder geredet, als ich besser geschwiegen hätte. Wieder mal gesündigt und die anderen haben das auch noch gemerkt. Ich bin immer wieder ein schlechtes Beispiel für meine Mitmenschen. Vielleicht habe ich mit den anderen im Kollegenkreis gelästert. Oder was auch immer. Darum geht es nicht. Jesus hat uns zugesagt, dass er, wann immer wir zu ihm kommen, dass er uns vergibt. Und ich bin mir ganz sicher, solange ich hier auf dieser Erde lebe, werde ich immer wieder an der falschen Stelle reden oder schweigen. Ich werde immer wieder andere verletzen. Ich werde immer wieder sündigen. Und ich werde immer wieder auf die Vergebung angewiesen sein. Und Gott sei Dank darf ich ja auch immer wieder zu Jesus kommen und ihm sagen, dass es wieder nicht geklappt hat, dass ich wieder schuldig geworden bin. Nein, ich denke, hier geht es um eine grundsätzliche Haltung. Unsere grundsätzliche Bereitschaft, Zeugnis zu sein, das zu leben, was Jesus uns vorgegeben hat, weiterzugeben, was wir durch ihn erhalten haben. Dazu gehört, auf der einen Seite ganz nah bei Jesus zu sein, aber auch auf der anderen Seite auch dieses Losgehen. Es reicht eben nicht, nur sonntags morgens im Gottesdienst oder im Hauskreis Christ zu sein. Vielleicht auch noch, wenn ich jemanden treffe, von dem ich ja weiß, dass er Christ ist. Also wenn ich mit euch irgendwo im Supermarkt treffe, dann ist das voll gut, dann passt das. Aber ganz ehrlich, wenn ich mein Christsein zur reinen Privatsache mache und lebe, als würde das meine Nachbarn, meine Kollegen, meine Freunde, die eben nicht selber auch gläubig sind, nichts angehen und am liebsten brauchen die gar nicht zu erfahren, was ich glaube, dann ist etwas falsch. Dann werde ich salzlos. Vor langer Zeit sagte mal ein Pastor zu mir, in meinem Bekanntenkreis sind ausschließlich Christen. Das ist viel einfacher für mich. Ich möchte das einfach so stehen lassen. Aber als Christen sind wir Orientierungspunkte in der Welt. Ich war vor einigen Jahren in Rudolstadt zu einem Seminar. Kann sein, dass ich das hier auch schon mal erzählt habe. Das Freizeitheim lag mitten im Wald, weit ab von jeder Zivilisation. Es gab ein großes Seminarhaus und noch 3 Wohnhäuser. Und abends musste ich noch mal an mein Auto. Ich hatte was vergessen. War ja auch kein Problem. Auf dem Parkplatz zwischen der Anlage und dem Wald brannten ja die Laternen, die alle ausgingen in dem Moment, als ich die Autotür zumachte. Das war ganz schön gruselig. Das war so dunkel, das war so stockfinster, dass ich vor mir auf dem Boden nicht sehen konnte, ob da eine Wurzel oder sonst irgendwas war. Nun wusste ich ja, in welche Richtung ich gehen musste. Gesehen habe ich erstmal gar nichts. Also bin ich langsam und vorsichtig zurück und ich habe mich riesig gefreut, als ich endlich unten, ein Stück weiter unten, ein erleuchtetes Fenster gesehen habe. Weil jetzt wusste ich, obwohl der Weg noch ganz genauso dunkel war, in welche Richtung ich weiter musste. Ich hatte einen Orientierungspunkt gefunden. Ihr seid das Licht der Welt. Und es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Das ist unser Auftrag, nicht verborgen zu sein. Wenn wir Salz sein wollen, wenn wir Licht sein sollen, dann müssen wir raus aus dem Salztopf und hervorkommen unter dem Scheffel. Dann gehört unser Licht auf einen Leuchter und nicht ins Verborgene. Ich bin ja in Kirchberg im Hunsrück aufgewachsen. Weiß nicht, ob jemand von euch die Kirchberg kennt. Ist ja auch weit weg, so 100 Kilometer. Und das ist eine kleine Stadt, die liegt auf einem Berg. Und ganz gleich, von welcher Richtung man zu dieser Stadt hinkommt, schon von Weitem sieht man die beiden Kirchtürme, den Wasserturm und ganz schnell auch die ersten Dächer. Dann hat man noch ein paar Kilometer zu fahren. Und wenn ich da hinfahre, und früher, als meine Mama noch lebte, da war das für mich immer ein Nachhausefahren, ein Heimkommen, da habe ich mich immer gefreut, wenn ich das gesehen habe. Diese Turmspitzen und diese kleine Stadt von Weitem. Und das war für mich immer so ein Gedanke, gleich bin ich zu Hause. Und das ist es, was diesen beiden Beispielen gemeinsam ist. Es geht um Orientierungspunkte und Orientierungshilfen. Und solche Orientierungspunkte sind wir als Christen in dieser Welt und in dieser Zeit. Das können wir nicht nur sein. Das sind wir, wenn wir uns an Christus binden, ihn in unser Leben aufnehmen und ihm nachfolgen. Weil wir etwas ausstrahlen von dem, was Jesus uns gibt. Und das beginnt nicht erst dann, wenn wir perfekt sind und schon alles können, sondern dann, wenn wir anfangen, das in unserem Leben und Alltag umzusetzen, was wir aus Gottes Wort erkannt und verstanden haben. Orientierungshilfen sind wir wirklich nur dann, wenn wir für die Menschen wenn das für die Menschen, mit denen wir leben, sichtbar ist. Für unsere Kollegen, Freunde und Nachbarn. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Und eins, wir sind als Orientierungshilfe nicht das Ziel. Es geht nicht darum, unseren Mitmenschen zu zeigen, was wir doch für gute und tolle Christen sind. Wir können nur Wegweiser sein. Wegweiser zu Jesus. Nun sind wir doch so wenige. Wenn ich mich im Alltag umschaue, dann habe ich manchmal das Gefühl, es gibt kaum noch Christen. Ich habe mir gestern im Internet mal eine Statistik angeguckt, wie viele Kirchenangehörige es gibt an christlichen Kirchen. Dann geht das ja in Deutschland noch. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie viele Menschen um uns herum im Alltag wissen wir, dass sie wirklich ernst machen mit Jesus? Wie oft höre ich den Satz, mit dem Glauben habe ich nichts am Hut. Ich gehe in die Kirche, damit ich getraut werde. Denn kirchliche Hochzeiten sind doch so schön feierlich. Aber sonst, vielleicht auch mal Weihnachten. Oder Gott, den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja, vielleicht irgendein höheres Wesen. Aber lasst mich mit der Kirche bloß in Ruhe, was da schon alles passiert ist. Wir sind so wenige. Und trotzdem, mit diesem kleinen Salz, bisschen Salz, das ist nicht viel, lässt sich ein Topf Kartoffeln würzen, Salz. Ich habe es abgemessen, sonst hätte ich das nicht gewusst. Jetzt verbrenne ich mir die Finger. Ich habe auch noch ein Teelicht mit. Mit diesem Teelicht können wir einen Raum ein bisschen heller machen. Wir können mit diesem Teelicht einen Orientierungspunkt setzen. Auch mit einem. Es ist schön, wenn wir viele sind. Und wir brauchen auch diese Gemeinschaft immer wieder. Aber wir bewirken auch etwas, wenn wir wenige sind. Auch dann, wenn wir ganz alleine sind. Dann hilft das auch. 12 waren sie damals, die Jünger. Und nachdem Jesus gekreuzigt war, hatten sie allen Grund, sich zu verstecken. den Glauben an den Nagel zu hängen oder zumindest in ihrem kleinen Kreis zu bleiben, wo sie sicher waren. Das haben sie nicht getan. Sie nahmen ihren Auftrag an. Ausgerüstet mit dem Heiligen Geist waren sie Zeugnis für die Menschen um sie herum. Wenn man sie gefragt hätte, sie hätten es wohl kaum für möglich gehalten, dass 2000 Jahre später noch über sie gesprochen wird und sie der Grund sind, warum wir uns heute Morgen hier versammelt haben. Wenn es an ihnen gelegen hätte, an ihrem Vermögen und Können, dann wären wir wahrscheinlich nicht hier. Sie haben das scheinbar Wenige getan, was sie von Jesus gehört und verstanden hatten, und sind in kleinen Schritten vorwärts gegangen. Sie haben nicht ihr Unvermögen, ihre Angst, ihre Schwachheit und was weiß ich noch alles als Ausreden benutzt, sondern sie haben einfach das getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Weil es nicht um sie ging. Sie nicht auf sich vertraut haben, sondern auf Jesus. Und sie haben das Evangelium verkündet und sie haben Zeugnis gegeben. Möchte uns Mut machen, mit dem zu rechnen, der in unser Leben gekommen ist, sodass wir auch Salz sein können. Er hat zu uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt und es kann die Stadt auf dem Berge nicht verborgen sein. Ich wünsche uns allen den Mut, sich auf diese Verheißung einzulassen und als Orientierungspunkt in unserer Welt zu leben. Bleibt nicht im Salztopf und stellt euer Licht nicht unter einen Scheffel. Amen.